Der Predigtabschnitt Lukas Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Dieser Predigtabschnitt steht ja auch hier auf dem grünen Blatt. Ich habe ihn aber auch hier auf dem gelben Blatt abkopiert und ich würde das jetzt heute gerne in der Weise des gelben Blattes lesen, weil es ein bisschen verständlicher ist, auch von der deutschen Sprache her. Einen Brief, also das Evangelium ist sozusagen ein Brief, den Lukas an einen Theophilus geschrieben hat. Lieber Theophilus, hinsichtlich der Dinge, die unter uns geschehen sind, haben viele Leute es unternommen, einen Bericht zu schreiben, gestützt auf das, was auf uns überkommen ist, von denen, die von Anfang an Augenzeugen und Verkündiger der Botschaft waren. Deshalb, Eure Exzellenz, hochverehrter Theophilus, schien es mir, weil ich allen diesen Dingen von Anfang an sorgfältig nachgeforscht habe, gut, auch dir einen genauen und geordneten Bericht zu schreiben, damit du weißt, wie wohlbegründet die Dinge sind, die du gelehrt wurdest. Letzte Woche am Sonntag ging es um 5. Mose 30, dass das Wort Gottes nahe ist und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, auch über Verständnisse von Gott. Die meisten jetzt hier unter uns gehen davon aus, dass das zutrifft, was jetzt hier oben steht, nämlich dass Gott nahe ist, ganz nahe, dass er auch sogar in mir ist. Also noch näher geht ja gar nicht, noch näher als der Ehepartner oder die Kinder oder die Eltern ist Gott durch seinen Heiligen Geist, weil er in mein Leben gekommen ist, weil ich ihn eingeladen habe, weil er mich immer wieder mit seiner Gegenwart beschenkt. Deswegen sind wir vermutlich auch hier, um immer wieder von dieser Nähe Gottes zu hören, um da getröstet und gestärkt zu werden, um Wegweisung zu erfahren, wie ich diese Nähe Gottes auch mit anderen Menschen teilen kann, die um mich herum leben. Weil da das zweite Phänomen da ist, wenn ich um mich herum schaue, in der Arbeitswelt, auch in der Schule wahrscheinlich, je älter die Schüler werden, umso stärker, in der Nachbarschaft, im Verein, in den Medien, egal wo ich hinschaue, es ist weitgehend das andere zu sehen, wenn überhaupt noch von Gott geredet wird. Und auch das ist ja nicht mehr so selbstverständlich, auch in Bayern nicht mehr. Wenn überhaupt noch von Gott geredet wird, dann von einem Gott, der ferne ist. Irgendwo wird es ihn noch geben, so ein bisschen so schicksalshaft irgendwo, ganz in der Ferne, aber er hat eigentlich mit meinem Leben, mit meinem Alltag nichts zu tun. Das erlebe ich zum Beispiel auch bei Trauergesprächen, wenn es dann um die Frage der Auferstehung geht, das ist ja da ein zentrales Thema und dann manchmal solche Sätze kommen, ja, irgendwo und irgendwie wird es schon weitergehen. Das ist so dieser ferne Gott. Und wir haben auch letzte Woche gesehen, der Hauptgrund, es gibt sicherlich mehrere Gründe, aber der Hauptgrund in Deutschland oder in Europa zumindest ist von dieser Vorstellung, dass die Aufklärung gekommen ist im 18. Jahrhundert und dass wir immer noch in dieser Zeit leben, die Gott weit weggerückt hat. Sie gingen schon noch von der Existenz Gottes aus, aber er hat nichts mit meinem Alltag, nichts mit hier und heute zu tun. Vielleicht noch irgendwo in einem Gottesdienst oder wenn ich im Wald spazieren gehe, kann ich noch ein bisschen was am Vogelgezwitscher oder an den Formen und Farben der Nadel und Blätter etwas von diesem Gott ahnen. Aber mit dem Alltag, mit hier und heute, mit dem, was mich beschäftigt, mit Freude und Leid, hat er nichts zu tun. Das ist eine Grundentscheidung der Aufklärung. Und das wirkt sich nun auch, und das ist jetzt dann diese Weiterführung, das wirkt sich nun auch für das Verständnis von diesem Buch aus. Wenn Gott wirklich ein ferner Gott ist, dann ist das nicht mehr selbstverständlich, dass er was mit diesem Buch zu tun hat. Also innen drin vielleicht schon noch, weil das Wort Gott, G-O-T-T, kommt halt hier immer wieder vor, entweder als Jahwe oder als Adonai im Hebräischen oder als Kyrios, als Herr dann im Griechischen, also von den Buchstaben her gesehen schon noch. Aber was das heißt und was das bedeutet, das ist weitgehend entfleucht. Und vor allem hat er auch mit der Entstehung dieses Buches eigentlich nichts mehr zu tun. Und an diesen Punkt rührt kaum jemand ran. Darüber wird auch kaum jemals gepredigt. Obwohl das so ein ganz entscheidender Faktor ist. Ich kann Gott nicht von diesem Buch trennen. Und wenn eben Gott sich quasi wenn Gott abgeschoben wurde, dann hat das auch was mit dem Verständnis von diesem Buch zu tun. Ist das noch Gottes Wort? Oder enthält das nur noch Gottes Wort? Und wenn ja, wo eigentlich noch? Was ist noch Gottes Wort? Was ist nicht mehr Gottes Wort? Auf wie vielen Seiten gibt es das noch? Auf wie vielen Seiten schon nicht mehr? Das sind die entscheidenden Fragen, die durch die Aufklärung auch in die Theologie als Wissenschaft hineingekommen sind. Es geht nicht nur um den Inhalt, das wäre viel zu wenig. Es geht auch um das Verständnis von diesem Buch. Und dadurch, dass Gott in die weite Ferne gerückt wurde, ist ein Vakuum entstanden. Und das ist jetzt ein Grundgesetz, das gilt immer dann, wenn ein Vakuum da ist, wird dieses Vakuum durch bestimmte Geister gefüllt. Es ist eigentlich völlig egal, was wir da jetzt nehmen. Das ist auch nicht mal spezifisch theologisch. Das gilt grundsätzlich. Es gibt nichts, was auf Dauer gesehen leer ist in unserer Welt. Und dieses Vakuum, das jetzt durch die Aufklärung, durch die Theologie entstanden ist, in dem Gott in die weite Ferne gerückt ist, ist jetzt von den Menschen mit eigenen Anschauungen, Vorstellungen und mit eigenen Methoden gefüllt worden. Und zwei dieser Methoden, das ist alles ein bisschen holzschnittsartig, ich weiß, ich leide selber drunter, müsste man alles viel genauer, an der Uni gibt es auch Wochen, Monate lang Seminare drüber. Ich versuche mal momentan die Linien aufzuzeigen. Und es gibt dann, ich weiß auch noch am Ende, auf ein Faltblatt hin, wo man das nochmal ein bisschen näher nachlesen kann, wenn man das möchte. Zwei dieser methodischen Grundentscheidungen aufgrund der Aufklärung ist zum einen der methodische Zweifel. Hier ist jetzt nicht dieser sogenannte normale Alltagszweifel gemeint. Jeder hat mal Zweifel, wenn es ihm schlecht geht oder ist Gott noch da. Momentan im Evangeliumsrundfunk in den letzten Tagen ist aus einem Buch von einem Herrn Loos gelesen worden, der hat es selber gelesen, Redakteur des Evangeliumsrundfunks, dem eine Niere transplantiert wurde vor 2 Jahren. Und der in diesem ganzen Krankheitsprozess, und das hat ganz viel mit Ärzten und mit Unsicherheit zu tun, weil seine Frau hat ihre Niere für ihren Mann gestiftet. Und ob das funktioniert, ob das angenommen wird, das sind ja, im Nachhinein war alles gut, ja, aber im Vornherein, und er hat es offen geschrieben, hat dann auch von seinen Zweifeln geschrieben, als er stundenlang Spaziergänge gemacht hat, ob Gott ihn da überhaupt noch hört. Das ist der sogenannte normale Zweifel, um den geht es jetzt hier nicht. Das ist was völlig anderes hier. Hier ist der methodische Zweifel gemeint, der immer mit dem Wort anfängt, sollte. Und dieser Satz ist ja bekannt. Sollte Gott gesagt haben. Sollte das stimmen, was in diesem Buch drin ist? Sollte das Volk Israel wirklich durch das Rote Meer gezogen sein? Sollte Mose tatsächlich am Sinai die 10 Gebote gegeben worden sein? Sollte Abraham überhaupt gelebt haben? Sollte die Sintflut so passiert sein, wie sie in der Bibel steht? Da kann man Sätze über Sätze, aus jeder Seite kann da immer irgendein neuer Satz heraus infiltriert werden. Und der fängt immer mit sollte an. Und das ist der sogenannte methodische Zweifel, dass von vornherein gesehen nichts so ist, wie es in der Bibel beschrieben ist. Sondern es muss sich erst mir als Wort Gottes erweisen, es ist nicht das Wort Gottes. Und das sind doch erhebliche Weichenstellungen, die hier passiert sind und die bis heute immer noch da sind. Ich habe ja in München auch mal an der LMU Vorlesungen gehört, da war das mit Händen zu greifen, dieser methodische Grundansatz. Der Urzweifel, speziell im Blick auf dieses Buch. Und sollte der Matthäus, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, wirklich dieser Jünger sein oder nicht irgendeine anonyme Menschenmenge, die irgendwann mal viel später dieses Matthäus-Evangelium unter seinem Namen veröffentlicht hat? Sollte der Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, wirklich der Arzt sein, von dem ja sonst noch auch im Neuen Testament die Rede ist? Sollte. Grundsätzlich ist es mal nicht so, wie es in der Bibel steht. Das ist der Grundansatz. Und diese zweite Methode, um die es hier geht, ist der methodische Atheismus. Dass grundsätzlich mal Gott aus der Methode einfach herausgenommen wird. Die Folge davon ist, dass dieses Buch eben nicht mehr als ein göttliches Buch gesehen wird, sondern dass dieses Buch wie ein jegliches x-beliebiges vorderorientalisches Buch gesehen wird. Und dass man dann einfach auch vergleichen kann mit irgendeinem babylonischen Schöpfungsmythos oder mit irgendeinem ägyptischen Königshalbgottmythos. Und wenn man da irgendwo irgendwelche Ähnlichkeiten entdeckt, dann ist die Folge davon, dass die Bibel sozusagen das abgeschrieben hat oder die Schreiber der Bibel das abgeschrieben haben und dass es dann in die Bibel hineingewandert ist. Und der Monotheismus ist auch nicht ursprünglich, sondern der ist erst im Laufe der Jahrhunderte quasi dem Volk Israel zugewandert. Ursprünglich war das anders. Deswegen sind diese Schriften auch alle erst viel später entstanden, hat Mose nichts geschrieben, sondern es ist alles erst viel später durch Quellenscheidungen, ist es dann alles methodisch verfeinert worden. Das sind dann Zuordnungen in verschiedene Quellen zu verschiedenen Jahrhunderten bis in das Exil hinein, also 1000 Jahre nachdem Mose gelebt hat. Und dann werden eben eigene Theorien entwickelt. Und die gehen alle von diesem methodischen Atheismus aus. Gott hat mit der Entstehung dieses Buches und der Schriften in diesem Buch erstmal grundsätzlich gar nichts zu tun. Es gibt keine Inspiration. Die Menschen schreiben natürlich über Gott, aber sie schreiben es quasi in ihrer eigenen Autorität, mit ihrem eigenen Verstand. Mag sein, dass es heute alles vielleicht nicht mehr ganz so deutlich gesagt wird wie noch vor 40 Jahren, aber vom Grundansatz her, ich habe mit der Dorothee gesprochen, die ja eine der jetzigen Theologiestudentinnen hier in München ist und die gesagt hat, dass zwischen Inhalt und Form schon noch unterschieden wird. Und das ist genau dieser Punkt. Im Inhalt redet man schon noch von Gott, aber die Form, also die Entstehung dieses Buches, hat damit a priori, also von vornherein gesehen, eigentlich nichts zu tun. Und das ist eine verhängnisvolle Aufteilung, dass man zwischen Inhalt und der Gestalt dieses Buches meint, unterscheiden zu können. Das hat nämlich ganz starke Auswirkungen, auch bis in unseren kirchlichen Alltag hinein. Es ist nicht so, dass es irgendeine Spielwiese ist, die man an der Uni praktizieren kann, von der keiner was mitkriegt. Jeder kriegt das im Religionsunterricht zum Beispiel mit. Wenn diese Theorien, diese Quellenscheidungstheorien einfach irgendwelchen Schülern als Wahrheit verkauft werden, was sie überhaupt nicht sind. Sie sind eine Hypothese, da gibt es aber noch ganz andere auch. Und wenn vor allem die Auswirkungen dieses historisch-kritischen Ansatzes auf das Leben eines Christen normalerweise nicht behandelt werden, obwohl die in jedem Fall dazugehören. Denn ich kann nicht einfach so wertneutral, methodisch mit der Bibel umgehen, denn sie ist nach meinem Verständnis das Wort Gottes und mit Gott kann ich nicht wertneutral umgehen. Gott ist nicht das Objekt meines Denkens, sondern Gott ist der, der redet und ich bin der, der hört und nicht umgedreht. Und das wird aber methodisch hier genau umgedreht gemacht. Gott hat sich vor den Theologen zu verantworten. Die legen fest, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Die legen fest, wo Irrtümer und Abschreibfehler oder sonst irgendwas passiert ist. Es ist eine völlige Umdrehung des Verständnisses vom Wort Gottes. Und deswegen habe ich auch mir erlaubt, da unten mal ein bisschen was hinzuschreiben, was die Auswirkungen sind. Eine Auswirkung, die ich sehe, ist, der Heilige Geist zieht sich zurück. Wenn der Heilige Geist mit der Entstehung der Heiligen Schrift nichts mehr zu tun hat, dann ist sozusagen die Vergangenheit, also in den drei Zeitstufen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann ist die Vergangenheit, und das ist ja in dem Sinn ein Buch in der Vergangenheit, dann ist die Vergangenheit geistlos geworden. Dann hat die Vergangenheit nichts mehr mit dem Heiligen Geist zu tun. Weil es ja nach rein immanenten menschlichen Maßstäben und Methoden entstanden ist. Und wenn ich den Heiligen Geist aus der Vergangenheit verbanne, dann kann ich aber auch, wenn ich redlich bin, nicht erwarten, dass er in der Gegenwart wirkt. Von der Zukunft mal ganz abgesehen. Denn der Heilige Geist ist nicht mein Hampelmann. wo ich festlegen kann, wann er denn zu wirken hat oder hatte und wann er denn nicht zu wirken hatte. Und das ist für mich ein Grundschaden, über den aber normalerweise in der Theologie, ich sage jetzt meine Erfahrungen, kann mich jeder gerne korrigieren, gibt ja auch einen Kollegen noch hier unter uns, der das vielleicht anders erlebt hat, sind meine Erfahrungen, dass hier über diese Auswirkungen, wenigstens als ich Theologie studiert habe, ist über diese Auswirkungen nie gesprochen worden. Dass ich den Heiligen Geist nicht auf der einen Seite im Blick auf die Vergangenheit verbannen kann und auf der anderen Seite aber erwarten kann, dass er heute da ist. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder war er in der Vergangenheit bei der Abfassung dieses Buches am Wirken, indem er die Schreiber, die natürlich in ihrem Stil geschrieben haben, aber in denen er die Schreiber geleitet hat, geführt hat, aus dem Herzen Gottes heraus, dann kann ich auch heute damit rechnen, dass er zu mir redet, wenn ich in diesem Buch lese, und dann kann ich das auch für die Zukunft erwarten, weil es Gottes Zukunft ist. Aber wenn ich schon in der Vergangenheit diesen Heiligen Geist wegnehme, dann habe ich kein Recht mehr, ihn heute zu erwarten und habe aber auch kein Recht für die Zukunft mehr, irgendwas vom Wirken des Heiligen Geistes zu erwarten. Und deswegen auch der zweite Punkt, die Einmaligkeit. Wenn eben die Bibel einfach nur noch in dieses vorderorientalische Bereich reingesetzt wird, dann, das ist dann die Analogie, also die Bibel ist analogisch zu allen anderen Büchern, es gibt nichts mehr Besonderes in diesem Buch, dann verliert sie ihre Einmaligkeit, ihren besonderen Charakter. Und dann gibt es aber eigentlich auch keinen Grund, weshalb ich überhaupt noch in der Bibel lesen soll. Dann kann ich ja auch, wie gesagt, in irgendein ägyptisches Museum gehen, kann mir da irgendein Buch kaufen und kann diese Storys lesen, ja, wie die alten Ägypter die Entstehung der Welt erklärt haben. Oder dann kann ich halt auch irgendwelche hinduistischen Weltentstehungsmythen lesen. Oder eben den babylonischen Schöpfungsmythos. Dann steht er ja mindestens auf derselben Stelle. Warum lese ich es dann überhaupt noch in der Bibel, wenn die Bibel gar nichts mehr Besonderes ist? Sie wird also eingeebnet, ein Buch wie alle anderen. Das dritte? Entschuldigung. Okay. Das dritte ist, dass dann das Urvertrauen verloren geht. Und das ist auch ein Punkt, über den normalerweise kaum geredet wird, der aber ganz, von ganz entscheidender Bedeutung ist. Wir brauchen alle, das hat jetzt zuallererst noch gar nicht was mit Theologie zu tun, wir brauchen alle Urvertrauen, um überhaupt leben zu können, um überhaupt zukunftsfähig zu sein. Wenn ich kein Urvertrauen zu Wasser habe, werde ich niemals im Starnberger See schwimmen. Dann werden mir 100 Argumente einfallen, weshalb das gerade heute eben überhaupt nicht passte. Zu kalt, zu windig, zu trocken, zu nass, zu tief, zu seicht, es ist zu viele Leute, zu wenig Leute, Entschuldigung, ich korrigiere jetzt ein bisschen, aber nur damit die Linie mal klar ist. Und wenn ich kein Urvertrauen in Technik habe, werde ich niemals mit einem Auto fahren, von einem Motorrad ganz zu schweigen. Und deswegen fahren manche bis heute ja kein Fahrrad, ja nicht weil die zu doof sind, sondern weil die kein Vertrauen in Technik haben. Und deswegen gehen manche Leute nicht über eine große Brücke. Das ist tragisch, da gibt es sogar ein Krankheitsbild dafür. Aber der Grundsatz ist, es ist kein Urvertrauen da. Und deswegen sind diese Leute im Tiefsten eigentlich nicht lebenstüchtig und vor allem auch nicht in der Lage, Zukunftslösungen für anstehende Probleme herauszufinden. Wenn ich kein Urvertrauen habe, kann ich keine Lösungen für die Zukunft bringen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehören auch in meinem Leben untrennbar zusammen. Und genauso gilt das für das Wort Gottes. Wenn ich kein Urvertrauen mehr habe in dieses Wort, wenn ich bei jedem Satz überlegen muss, stimmt der jetzt eigentlich oder ist der vielleicht eine Fälschung oder eine Dublette oder nachträglich eingefügt, dann brauche ich in diesem Wort gar nicht mehr zu lesen. Dann werde ich ja schizophren. Und wenn aber dieses Urvertrauen in dieses Buch verloren geht, bin ich auch nicht mehr in der Lage und fähig, Lösungen für anstehende Probleme aus diesem Buch herauszuholen. Denn Gott ist ja weit ferne und ich muss selber schauen, wie ich mit diesen Problemen fertig werde. Und Das Letzte, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, ist, die Vollmacht geht verloren. Denn was habe ich dann eigentlich noch zu sagen? Warum predigen wir dann noch aus dem Wort Gottes? Dann kann ich auch die Tageszeitung nehmen. Da steht sicherlich auch viel Sinnvolles drin. Das ist gar keine Abwertung. Dann kann ich auch irgendein anderes Buch nehmen. Kann ich auch aus Schiller und aus Goethe einfach jetzt hier eine Predigt halten. Wenn die Bibel gar nichts mehr Besonderes ist. Ja, warum dann nur daraus? Und das dann 50 Mal im Jahr plus die Feiertage noch zusätzlich. Also es hat schon entscheidende Auswirkungen. Mit welchem Vorverständnis, und jeder Mensch hat Vorverständnis, es gibt keinen vorverständnislosen Menschen, mit welchem Vorverständnis ich an die Heilige Schrift herangehe. Gehe ich davon aus, dass der Heilige Geist auch bei der Abfassung der Heiligen Schrift gewirkt hat und dass er nicht nur Inhalt der Heiligen Schrift ist? Und das stärkt mein Vertrauen in diese Heilige Schrift und lässt mich Gott ganz nahe sein, sodass ich ihn hören kann? Oder fälle ich die andere Entscheidung? An dieser Stelle ist mal so, kommt jetzt noch ein Lied und dann kommt der zweite Teil, wo ich dann ein bisschen auf Lukas gehe und auf die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist in seiner Welt. Jetzt kommen wir zu Lukas. Mir fiel bei der Vorbereitung auf, dass das Problem, was wir jetzt seit der Aufklärung haben, dass es gar nicht neu ist. Die Herausforderung hatte nämlich Lukas auch schon. Es gab damals, Lukas ist ein römischer Name, also man geht dann davon aus, dass es jetzt eben kein Jude von der Geburt her an war. Und er lebte ja im römischen Reich, das aber philosophisch von den Griechen geprägt war. Deswegen war auch die Gelehrtensprache griechisch. Und er war Arzt, also Wissenschaftler, das heißt, er war so und so mehrsprachig unterwegs. Und damals gab es in eine dieser Philosophenrichtungen, war die Philosophie der Skeptiker. Damit sind wir genau hier oben, nämlich bei diesem methodischen Zweifel. Die haben grundsätzlich alles angezweifelt. Selbst bis dahin ganz extreme Richtungen, ja, ist die Sonne heute Morgen wirklich aufgegangen? Oder war das nur eine Einbildung? Der Wunsch meines Herzens, ja, eine Fata Morgana, die ich da gesehen habe, aber nicht die Sonne. Also man kann letztendlich alles bezweifeln. Man kann es wirklich bis ins Extrem hineintragen. Die Folge davon ist aber, das Leben ist eigentlich sinnlos. Was mache ich noch? Für was bin ich überhaupt noch da, wenn ich alles anzweifle? Und das hat fatale Auswirkungen. Und eine Philosophie der Skeptiker ist immer das Kennzeichen einer untergehenden Kultur. Da kann man sämtliche Kulturen in unserer Weltgeschichte durchgehen und dass die Skeptiker gerade zu diesem Zeitpunkt Hochkonjunktur hatten, hängt auch damit zusammen, dass die Kultur dann anschließend ziemlich schnell den Bach runtergegangen ist. Denn es gibt keine Zukunft, ein Skeptiker hat keine Zukunft. Der ist nur rückwärtsgewandt und zieht alles in Zweifel. Und dem kannst du auch nicht mit Argumenten kommen, ja, weil die Argumente, die bezweifelt er ja auch. Ja, das ist verrückt, mit solchen Leuten kann man nicht mehr diskutieren. Weil rein vom methodischen Ansatz her ist es gar nicht mehr möglich. Und mit solchen Leuten hatte Lukas zu tun, ja, der hat sich ausgekannt als Wissenschaftler. Und gerade deswegen schreibt er eben sein Evangelium und schreibt ganz bewusst diese ersten vier Verse rein. Von allen vier Evangelien ist er der Einzige, der quasi Rechenschaft gibt über die Art und Weise seiner Vorgehensweise, wie denn dieses Evangelium überhaupt entstanden ist. Alle anderen fangen mit ihrem Evangelium an, Matthäus, Markus und Johannes, aber keiner sagt, wie es denn eigentlich zustande gekommen ist. Und Lukas, der Erste und Einzige von den Vieren, leistet sich den Luxus, dankenswerterweise, dass er geschrieben hat, wie er denn überhaupt zu diesem Evangelium gekommen ist. Denn er war kein Augenzeuge. Er kam dann erst später zum Glauben an Jesus Christus und war dann Reisebegleiter des Paulus. Und deswegen schreibt er hier, weil er diesem Theophilus da ein bisschen Rechenschaft geben möchte, ich habe alles genau nachgeforscht. Und zwar in einer zweifachen Weise, schriftlich und mündlich. Und da kommt nämlich gerade in dem Vers 1 die erstaunliche Feststellung, ich weiß nicht, ob das jemandem schon mal aufgefallen ist, hinsichtlich der Dinge, die unter uns geschehen sind, haben viele Leute es unternommen, einen Bericht zu schreiben. Viele Leute haben einen Bericht geschrieben über das, was mit Jesus Christus in Galiläa und in Judäa passiert ist. Wir reden immer von 4 Evangelien. Ist ja gut so, ja. Aber hier stehen viele, das Wort viel steht hier. Gab noch viel mehr Berichte, die damals existiert haben, über das, was Christus getan hat mit seinen Jüngern diese 3 Jahre. Die sind verloren gegangen, die wissen wir nicht mehr, sind irgendwo im Wüstensand vermodert wahrscheinlich. Aber sie gab es damals. Lukas hat, davon geht man aus, etwa 25 Jahre nach dem Tod Christi angefangen mit dieser Quellensammlung. Und innerhalb dieser 25 Jahre, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, das ist kürzer als die Wiedervereinigung in Deutschland inzwischen, innerhalb dieser 25 Jahre gab es schon viele Berichte, die über das Leben von Jesus Christus geschrieben wurden. Die Vorlagen, die man lesen konnte. Ich finde das faszinierend, dass offensichtlich ziemlich schnell nach dem Tod und der Auferstehung Jesu die Leute das Schreiben angefangen haben, weil ihnen das wichtig gewesen ist, damit es nur ja nicht in Vergessenheit gerät. Und Lukas als Wissenschaftler hat er ja wissenschaftliche Zugänge, Zugänge zu Archiven gehabt, Zugänge zu Bibliotheken, die es damals ja auch schon gab. Er hat diese Berichte gesammelt. Er hat sie gelesen, sonst wüsste er es ja nicht. Das ist die eine Vorlage, die Lukas hatte. Und dann redet er noch von einer anderen, Vers 2, gestützt auf das, was auf uns überkommen ist, von denen, die von Anfang an Augenzeugen und Verkündiger der Botschaft waren. Das Wort Augenzeugen ist sehr wichtig. Als mir das zum ersten Mal aufgegangen ist, auch im Theologiestudium, habe ich gemerkt, wie wichtig eigentlich die Augenzeugen sind. Das ist ja heute genauso. Ja. Wenn hier vorne in der Agnes-Bernauer-Straße ein Verkehrsunfall passiert, weil ein Auto mit der Trambahn kollidiert, dann kommt die Polizei und was macht die? Wenn da drumherum so Fahrgäste stehen, die an der Haltestelle stehen und auf die Trambahn warten, dann werden die interviewt, denn das sind die Augenzeugen dieses Verkehrsunfalls. Sie können der Polizei berichten, die ja nicht dabei gewesen ist, wie es denn abgelaufen ist. Und das ist genau das, was Lukas gemacht hat. Und zwar in der Zeit, als der Apostel Paulus in Caesarea im Gefängnis war. Man kann das wirklich alles genau verorten, weil Lukas nicht nur das Evangelium, sondern auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Dadurch weiß man über diese Punkte auch sehr genau Bescheid. Das war etwa im Zeitraum von 57 bis 59 nach Christus. Paulus 2 Jahre in Caesarea im Gefängnis, aber Lukas war frei. Und Lukas war der Reisebegleiter des Paulus und er wollte nicht einfach irgendwo hingehen, sondern er hat die Zeit genutzt, um Augenzeugen zu interviewen. Also Leute, die das noch miterlebt haben, die davon erzählt haben, die quasi dabei waren, als das passiert ist. Es war ja erst 25 Jahre her. Das ist so, wie wenn wir jetzt halt heute, und das ist ja auch am 3. Oktober passiert, weshalb, wenn das heute Leute interviewt werden, die damals die Wiedervereinigung erlebt haben. Deswegen konnte auch Alexander Gard ja in seiner Predigt was davon berichten am 3. Oktober, weil er das damals live miterlebt hat. Das sind 30 Jahre her. Bei Lukas waren es 25 Jahre. Der hatte reichlich Material, reichlich Personen zur Verfügung, speziell im südlichen Teil, also in Judäa, die er gefragt hat, wie war das denn dann, wie hast du das erlebt? Und dann hat er zusammengetragen, ich stelle mir richtig so im Geiste vor, wie er 2 Jahre lang durch dieses Land gereist ist, immer seine Schreibgriffel dabei hatte, seine Tontafel oder sein Lederpäckchen und Notizen über Notizen, aufgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben. Und deswegen gibt es im Lukas-Evangelium auch dieses sogenannte Sondergut. Also was nur beim Lukas-Evangelium steht, was weder bei Matthäus, bei Markus noch bei Johannes steht, das ist das sogenannte Sondergut. Und das sind genau diese Berichte, die hauptsächlich im Süden Israels passiert sind, nämlich Elisabeth und Zacharias, die Geburt von Johannes, steht so nur im Lukas-Evangelium, denn Elisabeth und Zacharias haben in En-Kerem gelebt, das ist der Vorort von Jerusalem im Süden. Die Geburt, wie wir sie jedes Jahr am Heiligabend lesen, in diesen Einzelheiten steht nur bei Lukas. Matthäus berichtet auch von der Geburt, aber aus einer anderen Perspektive. Und Lukas berichtet, wie das alles passiert ist, bis in alle Einzelheiten. Die Hirten waren auf dem Feld, sie wärmten sich die Hände und alles Mögliche. Kann man auch fragen, warum schreibt er das? Ja, weil sie ihm Augenzeugen berichtet haben. Der hat Leute interviewt, die damals dabei gewesen sind. Vielleicht hat er sogar noch ein paar von diesen Hirten getroffen, die damals auf dem Feld bei Bethlehem waren. Oder er hat diese Herbergsleute in Bethlehem besucht. Ja, wie war das denn damals, als ihr vor 25 Jahren eben gerade keinen Lockdown hattet, sondern genau das Gegenteil, nämlich überfüllt gewesen seid, aufgrund der Volkszählung, die damals auf Befehl des römischen Kaisers passieren musste. Die Leute haben ja gelebt, die konnten ja erzählen, ein Bericht nach dem anderen. Auch die Emmaus-Jünger stehen so nur bei Lukas. Warum? Weil Emmaus nur 8 Kilometer von Jerusalem entfernt ist und die von Jerusalem nach Ostern nach Emmaus gewandert sind. Vielleicht haben die ja da sogar noch gelebt und Lukas hat die Emmaus-Jünger interviewt. Oder zumindest Leute, die mit den Emmaus-Jüngern zu tun hatten, Augenzeugen. Und dann steht noch der Bericht vom Zöllner Zachäus drin, wird in jedem Kindergottesdienst gelesen, ist aber Sondergut, steht nur bei Lukas drin. Warum? Zachäus hat in Jericho gelebt. Und da ist dann noch die Geschichte vom barmherzigen Samariter passiert, ist auch Sondergut bei Lukas, steht nur bei ihm drin, denn das war die Straße, die von Jerusalem nach Jericho runterging. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lukas über den Ölberg hinübergegangen ist, von Bethanien aus die Straße nach Jericho runtergegangen ist. Und da den Herbergsbesitzer gefragt hat, wie das damals vor 25 Jahren war, als da so ein Samariter so einen verletzten, blutenden auf einem Esel da entlang getragen hat. Und dann, das ist jetzt alles ein bisschen meins, könnt ihr alle ablehnen, wenn ihr wollt. Ja? Ich habe einfach ein bisschen meine Fantasie spazieren gehen lassen, wie das damals war mit Lukas. Dort in der Nähe, nur ein paar Kilometer weiter, südlich von Jericho liegt Qumran. Jeder, der nach Israel fährt, besucht Qumran. Wir waren vor einem Jahr dabei. Aber wir sehen heute nur noch die Ruinen. Wir haben eine Gruppe aus der Volksrepublik China dort einen Anbetungstanz aufführen sehen. Das war eindrücklich. Ja. Aber von Qumran haben wir nur noch die Ruinen gesehen und die Schriftrollen dann im Israel-Museum. Ja. Aber damals, als Lukas unterwegs war, gab es die Gemeinschaft von Qumran noch, denn die ist erst 70 nach Christus zerstört worden und Lukas war gut 10 Jahre vorher in dieser Gegend unterwegs. Wenn er kein Jude war, wovon ich ausgehe, durfte er nicht in die Gemeinschaft von Qumran hineingehen. Aber ich kann mir wieder gut vorstellen, dass er Leute interviewt hat, Schriftgelehrte, Pharisäer, die werden immer wieder genannt in seinem Evangelium, die Kontakt hatten mit den Schreibern von Qumran. Und das Besondere an diesen Schriftrollen ist ja, dass sie so ganz exakt abgeschrieben wurden. Wissenschaftlich exakt, nichts methodischer Zweifel und methodischer Atheismus, sondern unter der Autorität des Heiligen Geistes, so wie ihn die Qumran-Sekte verstanden hat, haben sie die Schrift Zeile für Zeile, Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben, 3 Jahre lang für eine Schriftrolle investiert. Wenn jemand was von Genauigkeit der biblischen Überlieferung lernen will, dann bitte bei Qumran. Nur die Theologen zur Aufklärungszeit, die hatten keine Ahnung von Qumran. Das war kein böser Wille, sondern die Rollen waren damals halt einfach nicht gefunden. Die sind erst 1947 gefunden worden. Eigentlich müsste die ganze theologische Einleitungswissenschaft, mindestens im Neuen Testament, müsste seit 1947 völlig anders sein, wenn man Qumran ernst nehmen würde. In der Art und Weise des Abschreibens ernst nehmen würde. Denn genauso ist Lukas vorgegangen, das schreibt er ja hier, er hat sehr sorgfältig, im Griechischen steht hier das Wort Akribos, also akribisch aufgeschrieben, was ihm Leute mitgeteilt haben, Augenzeugen mitgeteilt haben, damit der Theophilus, das war ein Grieche, wirklich genau gemerkt hat, das sind jetzt keine frommen Märchen, das sind keine Sagen aus Tausend und einer Nacht, sondern das ist Geschichte, Gott greift in die Geschichte ein und er gestaltet Geschichte. Das schreibt Lukas am Anfang. Dieser Theophilus hatte sowas wie einen Alpha-Kurs gemacht und war schon in den christlichen Grundlagen unterwiesen und Lukas wollte ihn bestätigen und das ist das, weshalb wir die Heilige Schrift haben, nicht um unsere Zweifel darin spazieren zu führen, sondern um die Gewissheit des lebendigen Gottes auch in der Abfassung der Heiligen Schrift wahrzunehmen, für uns selber immer wieder neu zu entdecken und dann zu bezeugen, dass die Heilige Schrift ein zuverlässiges Werk ist, dass da exakt gearbeitet wurde, dass hier Wissenschaftler am Werk waren, die in der Autorität des Heiligen Geistes das aufgeschrieben haben. Und dann haben wir eine Botschaft, dann haben wir Vollmacht und dann werden wir das Wirken des Heiligen Geistes erfahren, jetzt, aber auch für die Zukunft. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.